Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und natürlich willkommen, Alfred.
Hallo.
Ja, Unsicherheit mag der Markt ja überhaupt nicht, wie wir alle wissen. Und Unsicherheit ist ein bisschen das, was momentan in den USA gespielt wird. Zölle hin, Zölle her, rauf, runter. Auch leider die Friedensverhandlungen. Gibt es Frieden in der Ukraine oder nicht? Wer ist der Böse bzw. wen unterstützt Trump? Das ändert sich gefühlt stündlich. Wenn man ein bisschen übertreibt, aber im Endeffekt ist es so, du hast auch einen Chat der Woche mitgebracht, der diese Zöllgeschichte sehr gut demonstriert.
Genau, können wir uns gleich anschauen. Vielleicht ganz kurz, man sieht, der S&P hat doch kräftig verloren in den letzten rund 2 Wochen. Tatsächlich Unsicherheit, du hast es gesagt, das ist das, was der Markt am wenigsten mag. Und bei Donald Trump wird man sich an diese Unsicherheit gewöhnen müssen. Und darauf kommen wir auch gleich noch. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass Trump Präsident ist. Und es gab tatsächlich auch bei der ersten Präsidentschaft ein ähnliches Szenario. Auch damals, 2018, gab es diesen Handelskrieg, immer neue Zölle von Trump. Und das hat den Markt irritiert, beunruhigt, verunsichert, aber eben nur temporär. Das waren, glaube ich, ein paar Wochen und dann war der ganze Spuk wieder vorüber. Und ich denke und hoffe mal, dass es diesmal ähnlich sein wird. Es gibt auch einige Indikatoren, sehen wir auch gleich noch, die dafür sprechen, dass wir vielleicht sogar schon das Schlimmste hinter uns haben. Und mal ganz davon abgesehen, eine Korrektur nach dem Aufwärtstrend ist sowohl beim S&P als auch beim Bitcoin durchaus mal überfällig gewesen.
Jetzt schauen wir uns mal die kanadische Zollgeschichte an. Das hat sich sehr schnell hier entwickelt gestern.
Also man kann jetzt neuerdings tatsächlich sogar bei Zöllen einen Intraday-Chart machen. Das ist der Intraday-Chart von gestern. Erst hat Trump die Zölle für Aluminium und Stahl für Kanada nochmal von 25% auf 50% angehoben, um sie dann wenige Stunden wieder zu senken oder diese Zollankündigung oder die Zollerhöhung zurückzunehmen. Also dass man mal bei Zöllen einen Intraday-Chart machen kann, damit war jetzt auch nicht zu rechnen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Es wird nach wie vor natürlich Überraschungen geben. Aber wer Trump so ein bisschen kennt, weiß, dass er immer erstmal lospoltert und die Latte sehr hoch nimmt, um sie dann wieder zu senken, um dann hinterher quasi nicht ganz so schlimm dazustehen. Und ja, da wird man sich wahrscheinlich nie dran gewöhnen. Aber Trump ist, wie er ist. Er ist nun mal Präsident. Wir müssen damit leben. Aber was wichtig ist, dass man trotz diesem ganzen Lärm, den er veranstaltet oder verursacht, hinter den Kulissen auch mal schaut, was mit der Wirtschaft los ist. Und da sieht es nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Und auch das sehen wir gleich noch.
Genau, hast du so eine Grafik mitgebracht, was jetzt die Zinsen angeht. Schauen wir uns auch noch an. Und gleich geht es auch noch um die Stimmung, die momentan herrscht. Aber erst mal ganz kurz hierzu.
Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt, der jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Wie geht es eigentlich mit den Zinsen weiter? Und da war ja mal eine Zeit lang, also diese Grafik zeigt die Zinserwartung des Marktes, was die Notenbank bis zum Ende 26 macht, wie weit die Zinsen runtergehen. Und da sieht man mal, so noch vor einem Jahr hat man kaum mit Zinssenkung gerechnet. Dann hat man im August, da gab es auch diese Konjunktursorgen, Rezessionsängste. Da hat man gedacht, die Zinsen werden sehr stark fallen. Dann ging es wieder zurück. Die Zinserwartungen, die Zinssenkungserwartungen sind zurückgekommen. Und jetzt durch die jetzt wieder aufkommen Rezessionsängste, was ich nicht so ganz verstehen kann, dass die Zölle jetzt gleich eine Rezession auslösen. Aber es gibt die Vermutung und deswegen sind auch die Zinssenkungserwartungen wieder gestiegen. Jetzt geht es davon aus, dass bis Ende 26 die Zinsen um 1,2% in den USA gesenkt werden. Und das ist ja eigentlich wiederum gut für den Markt. Also die Sache hat immer zwei Seiten. Zum einen haben wir die Konjunktur, zum anderen die Zinsen. Und beides zusammen kann nicht laufen. Es gibt immer nur ein Pendel, aber die gesunde Mitte ist eigentlich so das, was, glaube ich, dem Markt am besten gefällt.
Wobei man an Tagen wie gestern merkt, dass zwischenzeitlich hat sich die Stimmung ja auch gedreht. Erst war die Kanada-Geschichte im negativen Sinne. Dann gab es aber die Meldungen aus der Ukraine oder dass Trump eben da jetzt wieder den Waffenstillstand initiieren will.
Also man kann ja am Tag nicht 5-mal seine Positionen drehen. Also wichtig ist, dass man die wirklich guten Aktien auch in schlechten Phasen hält. Wir sehen gleich noch, dass es wirklich sehr gute Aktien gibt, auch in den letzten Wochen, mit denen man ordentlich Geld verdienen konnte. Und man sollte sich wirklich von diesem ganzen Hin und Her nicht verrückt machen lassen, die guten Aktien einfach durchhalten. Eventuell Kursrückgänge nutzen, um vielleicht die eine oder andere Aktie günstig einzusammeln. Aber jetzt da versuchen zu traden und irgendwelche kurzfristigen Schwankungen vorherzusagen, das ist, wer es meint, er kann es, soll es gerne machen. Viel Spaß dabei. Aber das wäre nichts für mich.
Da sehen wir noch den Fear and Greed Index, haben wir öfter mal angeguckt, hier auch im Vergleich zur Entwicklung mit dem S&P 500.
Genau, das ist nämlich ganz interessant, dass die Das Einzige, was noch schlechter ist als die Kurse, ist die Stimmung gerade. Die Stimmung war schon länger schlecht. Da sieht man hier, wir sind im Markt nach oben gelaufen, ist die Stimmung schon in den Keller gegangen. Und jetzt ist dieser Fear and Greed Index auf nur noch, glaube ich, 15 oder 16 gefallen, also in den Bereich extreme Angst. Und wenn man mal schaut, so tief waren wir zum letzten Mal irgendwann im Jahr 22. Also die Stimmung ist schon extrem im Keller und jetzt sind die Kurse auch mitgefallen. Und es ist ganz oft so, wenn dieser Stimmungsindikator so tief ist, dann wird es eigentlich schwer, dass die Kurse noch weiter fallen, weil wer so viel Angst hat, wird seine Aktien weitgehend verkauft haben. Insofern ist die Frage, wer jetzt noch verkaufen kann. Hier noch ein Indikator, das ist eine Befragung unter amerikanischen Privatanlegern, wie sie die Märkte einschätzen in den nächsten 6 Monaten, bullish, bearish oder neutral. Und bei der letzten Befragung waren nur noch 19% bullish, 23% neutral und 57% negativ. Eine Woche vorher, also Ende Februar, waren es sogar über 60% negativ. Das war tatsächlich der höchste Wert, der in dem letzten Jahr gemessen worden ist. Und einer der höchsten Werte überhaupt. Wenn man mal sieht, im Durchschnitt sind nur 31% negativ. Also die Zahl der negativen Anleger hat sich jetzt fast verdoppelt. Und wir haben jetzt einen Abstand gehabt von 40% vom Positiven zum Negativen. Das gab es in der Geschichte dieser Befragung, seit 1987 wird die durchgeführt, gab es das erst 11 Mal. Und 10 Mal ist in den 4 Wochen danach der Markt gestiegen, und zwar im Schnitt um 13%. Also es ist schon ein ganz guter Indikator, und zwar ein umgedrehter Indikator. Wenn die Stimmung eben besonders schlecht ist, spricht es dafür, dass die Märkte eher sogar wieder steigen werden.
Dass der Boden quasi erreicht ist, auch stimmungstechnisch, und es dann ja irgendwann wieder drehen muss und besser werden muss. Die Stimmung und der Markt.
Ja gut, die Stimmung kann schon länger schlecht bleiben, aber dass es dann noch weiter runter geht, ist dann zumindest unwahrscheinlicher geworden.
Wir schauen mal an, wie sich der S&P unter den jeweiligen letzten Präsidenten entwickelt hat. Da hast du uns auch 2 Grafiken mitgebracht.
Genau, und da sieht man mal tatsächlich, also erstmal, gut, also Bush hat nur ein bisschen Pech gehabt, der hat natürlich auch die Jahre erwischt, wo die Internetblase geplatzt ist. Der ist in seinen 2 Amtszeiten zweimal der einzige Präsident, der eine negative Performance hatte. Aber was auffällt, ist tatsächlich, dass Trump bei seiner ersten Amtszeit, dass der Markt, der S&P um 70% gestiegen ist. Bei Biden waren es nur, ich glaube, 55%. Also jetzt sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Trump hatte ja einen riesen Lauf, oder der Aktienmarkt ist ja nach seiner Amtseinführung erstmal kräftig gestiegen. Mittlerweile hat er komplett diese Gewinne wieder abgegeben. Aber die Amtszeit dauert nur noch ein bisschen. Und ich habe es ja gesagt, 2018 hatten wir das schon mal, diese Zollproblematik. Und das hat den Markt aber nur für einige Wochen verstört. Hier sieht man nochmal die ganzen Amtszeiten, und zwar nicht nur den S&P, sondern auch den Dow und den Nasdaq. Und da sieht man beim Nasdaq, dass Donald Trump während seiner ersten Amtszeit, er hat nicht den Nasdaq bewegt, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Es gehört ja ein bisschen Glück dazu, in welche Phase man gerade reinkommt. Aber unter Trump hat der Nasdaq um 137% zugelegt in den 4 Jahren. Und bei Biden waren es eben nur 45%. Und auch hier George W. Bush 2-mal negativ. Aber was diese Grafik natürlich auch zeigt, ist, dass es eigentlich relativ egal ist, wer Präsident ist. Der Markt bewegt sich ohnehin aufgrund von anderen Faktoren. Politische Börsen haben bekanntlich kurze Beine, und das trifft auch eben logischerweise auf den jeweiligen Präsidenten zu.
Kurzfristig kannst du einmal dann für volatile Entwicklungen geben, genau, oder kannst dafür sorgen, aber dann kann es auch wieder aufwärts gehen, hoffentlich beim Bitcoin. Da haben wir jetzt auch gesehen, dass die Luft ein bisschen raus war. Vielleicht auch, weil der Krypto-Gipfel im Weißen Haus wenig überraschend Neues mit sich gebracht hat.
Da war vielleicht auch die Erwartungshaltung ein bisschen zu groß. Es wurde ja die Reserve eingeführt, und man hatte so ein bisschen gehofft, oder einige hatten gehofft, dass sofort auch ein Kaufprogramm installiert wird. Dass gesagt wird, wir kaufen jeden Monat so und so viel 1000 Bitcoin. Das ist nicht passiert. Es werden lediglich die Bitcoin gehalten, die man hat. Die werden nicht verkauft. Das ist ja auch schon mal ein gutes Szenario, denn es bestand ja immer die Sorge, oder es gab ja auch schon Verkäufe aus Deutschland vom LKA Sachsen, die, ich glaube, für 2 Milliarden Dollar Bitcoin verkauft haben. Und die Amerikaner halten, glaube ich, für ungefähr 20 Milliarden Dollar. Also das wäre noch ein bisschen mehr gewesen, was da hätte auf den Markt kommen können. Das passiert jetzt nicht. Und es ist natürlich auch ein Signal, dass tatsächlich eine so große Nation eine Kryptoreserve aufgebaut hat. Und es gibt ja noch viele Bundesstaaten, die planen, etwas Ähnliches zu machen. Texas ist da gerade relativ weit. Also die Erwartungshaltung war ein bisschen zu groß, die ist enttäuscht worden. Aber man muss natürlich auch hier sagen, dass nach diesem extremen Anstieg nach der Wahl von Donald Trump Und dann ging es ja nicht mehr so richtig weiter. Die 100.000 waren dann doch irgendwie so ein Deckel nach oben. Dass da mal eine Korrektur passiert, ist jetzt auch nicht großartig überraschend und kann jetzt auch niemanden großartig erschrecken. Die Frage ist jetzt nur, wie weit geht's noch runter? Es gibt natürlich viele, die sagen, wir sehen nochmal die 70.000, weil das wäre dann quasi hier die Höchststände aus dem letzten Sommer, dass es da nochmal runtergeht. Wir sind an der 200-Tage-Linie. Gut, jetzt klar kann passieren, wir können nochmal auf 70 fallen, aber ich glaube, dass an dem übergeordneten Trend, dass immer mehr sowohl private Institutionen, Privatanleger, Profi-Anleger jetzt dann auch starten, den Bitcoin kaufen werden, dass die Nachfrage so hoch bleibt und das Angebot bekanntlich nicht mehr großartig steigen kann, sodass der Bitcoin sicherlich, da lege ich mich jetzt mal fest, zum Jahresende höher steht als jetzt.
Wir schauen auch hier auf den vielen Crypto-Index zusammen
mit Bitcoin. Genau, auch da sieht man, das Graue ist der Bitcoin und auch da ist die Stimmung schon gefallen, als der Bitcoin noch stabil war. Und jetzt, als der Bitcoin nochmal ins Rutschen kam, ist die Stimmung auf 15 gefallen. Ein Wert, der zumindest in den letzten zwei Jahre sind es bis 23, nicht erreicht worden ist. 15 ist wirklich extreme Angst. Auch hier das gleiche Bild. Die Stimmung ist so schlecht, da wird es zumindest schwer, dass die Kurse noch weiter fallen.
Dann setzt man vielleicht eher auf vermeintlich sichere Häfen, zum Beispiel den Silberpreis. Der ist dafür, nähert sich wieder dem Jahreshoch.
Genau, tatsächlich. Silber hat ja oder hätte ja schon eigentlich längst steigen müssen, weil die Nachfrage kommt ja aus vielen Bereichen, aus der Solarindustrie, die immer mehr Silber braucht für die Module, dann überhaupt aus dem Industriebereich, dann natürlich auch aus dem privaten Anlegerbereich und jetzt natürlich auch noch, was viele gar nicht wissen, aus der Rüstungsindustrie, die auch extrem viel Silber benötigt und da wird stark nachgefragt. Also ein einziger Tomahawk Marschflugkörper braucht 15 Kilogramm Silber oder sind darin verbaut, in elektronischen Bauteilen hauptsächlich. Und diese Nachfrage, die ja nun auch deutlich zunimmt aus der Rüstungsindustrie, kommt jetzt auch noch auf einen ohnehin schon relativ engen Silbermarkt. Auch da ähnlich wie beim Bitcoin, das Angebot ist relativ konstant. Die Minenproduktion kann nicht oder zumindest nicht zügig erhöht werden. Und jetzt sieht man mal, wir haben quasi so zwei Widerstandszonen, einmal im Bereich 32, 33, da sind wir gerade dabei, da oben rüber zu gehen und dann nochmal eine letzte bei 34, 35 und man mutmaßt so ein bisschen, der Silbermarkt ist ja schon oft manipuliert worden, dass es jetzt ähnlich ist, dass der Preis versucht wird, gerade auch von Chinesen, die auch auf dem Markt aktiv Silber kaufen, weil Silber immer wichtiger wird, dass versucht wird, über Future-Kontrakte den Markt möglichst niedrig zu halten, damit die Preise tief bleiben, damit man günstig an Silber kommt und dass man die normalen Märkte umgeht, indem man einfach direkt bei den Silberproduzenten kauft. Ob dem so ist, weiß ich nicht, aber es gibt da doch einige Theorien, die davon ausgehen. Das geht natürlich nicht ewig gut. Irgendwann wird es diese beiden Widerstandszonen wahrscheinlich nach oben rausnehmen und dann ja, ist der Weg frei Richtung Allzeithoch 50 Dollar.
Wir haben auch beim Goldpreis so eine Widerstandszone, die wir uns gleich noch anschauen können, die aber schon rausgenommen wurde vor einiger
Vielleicht
Zeit.
Vielleicht schauen wir uns die gleich mal an.
Genau, sollte auch eigentlich kommen, ich glaube. Gleich, ja,
da sehen wir sie. Da sieht man es auch, da gab es tatsächlich ein ähnliches Szenario im letzten Jahr. Da gab es auch lange diesen Widerstand zwischen 2000 und 2100 Dollar. Und dann gab es irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, vor einigen Monaten den Aufbruch nach oben. Und dann ist der Goldpreis bekanntlich direkt durchmarschiert Richtung 3000. Beim Silber, glaube ich, wird es sogar noch dynamischer sein, weil sich da über Jahre hinweg dieses große Defizit aufgebaut hat, was wir jetzt gleich sehen. Und wird sehr spannend zu beobachten. Wir haben im Prinzip seit 2021, jetzt im letzten Jahr, das vierte Jahr in Folge, ein großes Defizit an Silber gehabt. Das heißt, die Nachfrage war deutlich höher als das Angebot. Und das hätte eigentlich schon längst den Preis nach oben bewegen müssen. Ich habe es ja gerade angesprochen, es gibt da verschiedene Theorien, warum das nicht so war. Aber das wird irgendwann passieren und dann wird der Anstieg eben nicht so moderat ausfallen wie beim Gold, sondern eher explosiv. Und ich glaube, wir sind davon nicht mehr allzu weit entfernt.
Da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal auf ein paar Einzelwerte an dieser Stelle. Du hast uns beispielsweise XPeng mitgebracht. Da gibt es eigentlich fundamental einiges Positives Neues. Man präsentiert diese Woche noch neue Updates von Modellen.
Genau.
Auslieferungszahlen gab es auch.
Ja, es gab viele gute Zahlen und das ist so ein Paradebeispiel für eine Aktie, die auch in einem schlechten Markt gut läuft. Wenn man sich diesen Chart anschaut, dann glaubt man ja gar nicht, dass jetzt an den Märkten in den letzten zwei Wochen Turbulenzen waren. Die Aktie ist von einem Jahreshoch zum nächsten gestiegen. Wir sehen dann noch den Langfristchart. Es gab verschiedene Gründe. Ich freue mich besonders, dass die Leser im Weinreport nicht mehr bei der Aktie dabei sind seit November. Seitdem ja, hat sie sich fast verdoppelt, sondern auch noch mehrere Turbo-Calls haben. Ich habe gestern gerade einen verkauft mit 350% Gewinn. Da freuen sich doch einige Leser hoffentlich. Und das zeigt, dass man auch in solchen Phasen mit den richtigen Aktien wirklich gutes Geld verdienen kann und auch mit Hebelprodukten. Und natürlich auch hier, wir sehen diesen Anstieg, da ist jetzt auch erstmal eine Verschnaufpause, eine Korrektur durchaus nötig. Aber wenn wir uns den Langfristchart anschauen, dann sehen wir, dass danach durchaus noch eine Menge Luft nach oben ist. Wir waren nämlich tatsächlich bei XPeng schon mal bei $70, kurz nach dem Börsengang im Jahr 21. Und ja, jetzt sieht man, wir haben jetzt hier den letzten Widerstand nach oben rausgenommen, auch wenn die Linie nicht ganz gerade ist. Wir sind über diesen Hoch drüber. Und jetzt der Weg frei, erstmal in Richtung ungefähr 35 und dann im zweiten Schritt Richtung ungefähr 50. Also da ist noch einiges drin. Und tatsächlich, wenn man sich das überlegt, steht die Firma fundamental jetzt deutlich besser da, als sie vor 4 Jahren oder 5 Jahren war.
Was wir uns auch mal anschauen können quasi.
Genau,
schauen wir uns mal anschauen. Die Auslieferungszahlen, die belegen ja das.
Genau, man hat nämlich lange Zeit, das geht zurück bis 21, waren die Auslieferungszahlen relativ gering, immer so im Monat 15.000, 16.000, teilweise auch nur 10.000, teilweise auch mal darunter. Was ein bisschen daran lag, dass man hauptsächlich hochpreisige Autos hatte. Und jetzt hat man seit einiger Zeit auch ein paar Limousinen auf Model 3 Niveau, auch in der Preisklasse, besser gesagt deutlich günstiger als das Tesla Model 3 am Markt. Die verkaufen sich sehr gut. Bringt jetzt, morgen werden 2 neue Modelle vorgestellt, sehen wir auch gleich noch 2 SUVs, ein kleiner und ein großer. Und genau, da sieht man es, das ist der G9, das ist der große SUV und das ist der G6. Das ist quasi ja, so eine Art Model, nicht so eine Art, das ist definitiv ein Konkurrent zum Model Y. Sieht auch sehr ähnlich aus. Das war ganz witzig, dass nämlich XPeng das Auto so ein bisschen kopiert hatte von Tesla. Und Tesla hat jetzt wieder zurückkopiert, nämlich diese durchgezogene Lichtleiste. Auf jeden Fall, diese Autos könnten auch echte Verkaufsschlager werden. Das sind quasi Updates, wo man aber viel verändert hat, viele KI-Funktionen eingebaut hat. Ohnehin ist ja XPeng gerade im Bereich KI sehr gut unterwegs. Wenn wir nochmal zurückgehen, oder sehen wir auch, brauchen wir nicht, können wir auch hier weitergehen. XPeng hat es jetzt geschafft, seit 2 Monaten auf Platz 2 der größten Autobauer Chinas vorzufahren. Im Elektrobereich Nummer 1 ist klar immer noch BYD, aber jetzt hat man in der ersten Märzwoche 8.500 Autos verkauft und damit deutlich mehr als Li Auto, die ja lange Zeit die Nummer 2 waren. Also man ist da auf dem guten Weg und wächst rasant. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Da sehen wir auch noch, was zu den, wenn man es noch mit weiteren anderen Autobauern vergleicht, was Markt.
Ach genau, jetzt sehen wir die zweite Hälfte der Tabelle, wo die erste Hälfte gleich noch kommt. Das sind die meistverkauften oder die Herstellerrangliste seit Jahresanfang in China, also Januar und Februar. Und was da auffällt, XPeng ist zwar nur auf Platz 19, aber man war bis vor kurzem gar nicht in den Top 20 drin. Aber hier hinten das Wachstum. Ein Zuwachs von 337% gegenüber dem Vorjahr. So schnell wächst in China im Moment niemand. Und wir sehen es hier, wenn man sich mal so die deutschen Hersteller anschaut, BMW minus 24%, Audi minus 26%. Was daran liegt, und das ist ganz wichtig, in diesen Balken, blau heißt Verbrenner, grün ist Elektroauto und orange ist Plug-in-Hybrid. Und da sieht man XPeng als reiner E-Auto-Hersteller. Und die anderen setzen halt auf Verbrenner. Bei BMW sieht man so einen ganz kleinen grünen Balken, so ein bisschen Elektromobilität. Aber ja, die Deutschen sind halt elektrisch auf dem chinesischen Markt fast nicht existent. Was natürlich schwierig ist in einem Markt, in dem rund die Hälfte der Autos mittlerweile elektrisch oder zumindest teilelektrisch ist.
Die Top 10 sehen wir gleich, wie du schon gesagt hast, wenn wir nämlich jetzt auf BYD zu sprechen kommen.
Genau.
Wo es auch gute Zahlen zuletzt gab für den Februar. Ich weiß nicht, wie es in der ersten Märzwoche aussah, aber Februar waren
ja, war der Januar, Februar waren jetzt eher schwache Monate. Also im Vergleich zum Vorjahr deutliches Wachstum auch bei BYD. Aber das ist ja Neujahr und da ist immer so ja, eine Woche oder sogar etwas länger quasi liegt der Markt brach. Dieses Jahr war es im Januar und Februar das Neujahrsfest. Im letzten Jahr war es, glaube ich, nur im Februar. Also insoweit waren die Zahlen jetzt nicht so gut, aber dennoch deutlich besser als im Vorjahr.
Genau, da sind wir die Finanzkennzahlen.
Genau, das ist ganz wichtig. Vielleicht mal diesen Chart merken, weil es kommt nämlich danach noch der gleiche zu Volkswagen. Das hier sind die letzten Jahre bei BeWorthy. Man sieht, das Umsatzwachstum hat sogar noch zugenommen. Man ist profitabel geworden. Hier sind die Gewinne, sind jetzt noch relativ schmal, aber das hier ist die, die Umsatzrendite, die auch weiter steigt. In den nächsten Jahren ist doch ein ordentliches Wachstum noch zu erkennen. Und nochmal, vor diesem Hintergrund, Wachstum bei 30-35%, das KGV liegt bei 20. Das ist in Relation zum Wachstum zu niedrig, finde ich. Und insoweit hat BeWorthy auch noch jede Menge Wachstumspotenzial, was den Aktienkurs betrifft. Und natürlich auch die Autoverkäufer.
Da sind wir nochmal die Marktanteile in China im Februar jetzt.
Genau, das ist der Februar. BeWorthy hatte ja mal über 30% Marktanteil, jetzt waren es im Februar nur 29, aber sag mal, das ist immer noch ganz klar die Nummer eins. Aber natürlich, klar, die Konkurrenz schläft nicht. Natürlich auch Xiaopeng ist mittlerweile auf Platz 5 oder 6 vorgefahren. Mit 4% Marktanteil waren bis vor einigen Monaten gar nicht drin in dieser Rangliste. Was natürlich auffällt, dass unter den Top-Verkäufern bei Elektroautos im Prinzip nur chinesische Hersteller sind. Oder sehe ich da noch jemand anders? Ah, doch, Tesla. Ich fast übersehen. Aber Tesla, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, hat in China einen sehr schlechten Jahresstart erwischt.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, sehen wir jetzt mal die Top 10 noch von der Grafik, die wir gerade schon gesehen haben. Platz 11 bis 20, jetzt gibt es 1 bis 10.
Da sieht man BeWorthy ganz klar die Nummer 1 mit 582.000 Autos verkauft. Davon etwas mehr als die Hälfte Plug-in-Hybride, die andere Hälfte sind Elektroautos. Wachstum 94%, das ist doch sehr ordentlich. Volkswagen auf Platz 2, man sieht fast nur Verbrenner am Markt. Ein Rückgang von 8% bei den Verkaufszahlen. Ja, sonst eigentlich nur grüne Zahlen. Tesla, wie gesagt, auch sehr rot mit minus 28%.
Dann kommen wir doch gleich auf Tesla zu sprechen. Oder willst du noch ein Wort zur Aktie von BYD verlieren?
Ja, also man hat es ja gesehen, wir hatten diesen riesen Anstieg, unterstützt von guten Zahlen und natürlich auch von dem autonomen Fahrsystem God's Eye, was die Verkaufszahlen nochmal beschleunigen wird. Dass die Aktie dann ein Stück zurückkommt, vollkommen normal. Und ich glaube, das könnte es jetzt schon gewesen sein mit der Korrektur. Also von jetzt aus, denke ich, könnte sich dieser Aufwärtstrend durchaus fortsetzen. Wie gesagt, ich habe es gesagt, die Aktie ist immer noch sehr attraktiv bewertet, trotz dieses jüngsten Anstiegs. Denn man hat in den letzten Jahren eigentlich, hat sich die Aktie ja kaum bewegt, obwohl sich die Firma extrem gut entwickelt hat. Und das gilt es jetzt doch mal nachzuholen.
Dann kommen wir jetzt auf Tesla zu sprechen. Da gab es ja einiges eigentlich an schlechten Nachrichten zuletzt. Ach, wir haben den 10-Jahres-Chart BeWorthy noch.
Den haben wir auch noch, genau. Da sieht man es nochmal. Das war quasi diese Seitwärtsbewegung über einen Zeitraum von, ich glaube, fast 4 Jahre. Und jetzt sind wir quasi wieder in diesem Bereich, wo die Aktie dann das aufholt, was sie vorher hier auch lange Zeit nicht gemacht hat. Also es ist so.
Dann kommt jetzt wieder so eine Seitwärtsphase.
Nein. Also ich meine, das hier machen wir mal, da hat sich die Aktie verdreifacht. Und verdreifacht, da wären wir dann ungefähr hier. Also so bei 90 Euro könntest du wieder seitwärts laufen.
Gut, jetzt, ich war schon sehr ungeduldig. Jetzt möchte ich über Tesla sprechen und die vielen schlechten Nachrichten, wobei die kann man wahrscheinlich alle vergessen, weil jetzt wird alles wieder gut. Donald Trump hat einen Tesla gekauft.
Genau, ja. Gestern gab es so eine kleine Verkaufspräsentation. Da hat Elon Musk sämtliche Modelle vorfahren lassen fürs Weiße Haus. Und Donald Trump konnte sich dann eins aussuchen, hat sich dann entschieden für, weißt du, was das für ein Auto ist?
Nee.
Das ist ein Model S in Rot. Oh, das ist unschwer zu erkennen, dass das Auto rot ist, aber es ist ein Model S. Das wird jetzt Trump bekommen. Wobei er hat nochmal ausdrücklich gesagt, er kauft es und auch ohne Nachlass. Er zahlt den vollen Preis. War klar, dass er das rote Auto nimmt, weil er hat ja auch eine rote Krawatte. Er hat eigentlich immer eine rote Krawatte, oder?
Das ist so ein bisschen seine Farbe, ja.
Kann man darüber streiten, wie sinnvoll das war. Aber er hat sich so ein bisschen an die Seite von Elon Musk gestellt, der tatsächlich, es gab jetzt Anschläge auf Supercharger, es gab Autos wurden besprüht, in Brand gesetzt. Also es war schon recht unangenehm und um ein Zeichen zu setzen, hat jetzt Donald Trump sich eben einen Tesla gekauft.
Die Aktie hat ja auch extrem gelitten. Es ist wirklich einer der schwächsten Werte in den Magnificent Seven. Sowieso der schwächste,
genau.
Aber auch grundsätzlich, was US-Aktien
tatsächlich vom Hoch, das wir hatten, halbiert. Aber auch hier ist jetzt die Frage, war dieser Anstieg vielleicht doch ein bisschen überzogen? Jetzt haben wir ihn komplett wieder verloren, was, wie gesagt, natürlich auch ein Grund ist. Wir hatten schwache Verkaufszahlen. Elon Musk steht immer mehr in der Kritik. Ob zu Recht oder Unrecht, das sollen andere entscheiden. Aber klar, er ist natürlich jetzt auch, was mir jetzt wiederum nicht so gut gefällt, dass er natürlich viel Zeit jetzt auch in seinen Regierungsaufgaben investieren muss. Es kostet viel Zeit, also da Kosten zu senken. Und natürlich macht er sich nicht beliebt. Klar, wenn ich Kosten senke, Leute entlasse, dann kommt das nicht so gut an. Und das ist natürlich schon ein Problem, auch für Tesla. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, es ist immer bei Tesla die Frage, worauf fokussiere ich mich? Also hier wurde sich fokussiert, Trump und Elon Musk, das ist das neue Dream Team. Dann war natürlich hier auch das KI-Thema ganz groß. Das KI-Thema ist vollkommen aus dem Fokus geraten. Jetzt kam aber zum Glück vor, ich glaube gestern war es Adam Jonas von Morgan Stanley, hat nochmal gesagt, ihr dürft nicht vergessen, Tesla ist immer noch eine KI-Firma. Man wird im Sommer die Cyber-Taxis vorstellen und wahrscheinlich auch fahren lassen in Texas. Und er hat nochmal sein Kursziel bestätigt, $430. Wobei er auch sagt, er hat noch ein Bear-Case-Kursziel von $200 und ein Bull-Case-Kursziel von 800. Und er sagt, die $200 werden vielleicht sogar noch erreicht, die 800 dann aber auch.
Okay.
Also langweilig wird es bei der Aktie nicht. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Tesla die Firma sein wird, die zuerst rein autonom fahren wird, die zuerst die Cybertaxis oder die Robotaxis auf den Markt bringen wird. Und das wird sich dann auch im Kurs niederschlagen. Und dann, nicht zu vergessen, gibt es auch noch die humanoiden Roboter. Und da sagt Morgan Stanley, oder besser gesagt Adam Jonas nochmal, jedes Prozent Arbeitskraft, was von Tesla-Robotern ersetzt wird, bringt der Aktie $100. Und kann man sich überlegen, wenn man davon 20% mal ausgeht, irgendwann auf lange Sicht, dann wäre das doch schon ganz sportlich. Ja, hier nochmal die rote Wand. Wobei, das stimmt nicht, eine Aktie ist grün, das sind die Mac 7 seit Jahresbeginn, und Meta hat es als einzige geschafft, ein kleines Plus noch zu retten. Während die Verluste ja hier noch relativ moderat sind, aber eben bei Tesla mit -45% seit Jahresbeginn doch schon ganz enorm. Also das, was uns im letzten Jahr so erfreut hat, zieht uns in diesem Jahr nach unten.
Und das hast du schon angesprochen, China, die Auslieferungen dort.
Genau, die sind natürlich extrem eingebrochen. Nochmal, es liegt natürlich auch daran, dass das Model Y neu gemacht worden ist und jetzt erst ausgeliefert wird. Das heißt, im Februar gab es das noch nicht, und soweit ist das ein Erklärungsgrund. Aber natürlich hat Tesla in China, gerade auch von Xiaopeng, Konkurrenz. Also die Autos von Xiaopeng sind ähnlich gut wie das Model 3, aber kosten nur die Hälfte. Und die Chinesen sind mittlerweile ja auch so, dass sie ihre eigenen Autos gerne mögen. Die sind hier auch gut, technologisch vor allem. Und ja, das ist natürlich für Tesla nicht so einfach. Aber auch hier sagt wiederum Morgan Stanley, wie zitiere ich die eigentlich heute? Na, ist egal. dass Tesla auf lange Sicht unabhängiger werden wird von China. Im Moment macht man rund 20% seiner Umsätze in China. Im Jahr 2030 nur noch 6-7%. Was auch daran liegt, dass Tesla natürlich dann auch hoffentlich Roboter verkauft und andere Dinge verkauft als Autos, und das Autogeschäft dann eben auch nicht mehr so wichtig wird und entsprechend eben auch China nicht mehr so wichtig.
Noch ist China wichtig für Volkswagen, da läuft es aber nicht gut. Der Gewinn von Volkswagen ist eingebrochen, der Vorstand verzichtet. Ich habe schon wieder den 10-Jahres-Chart vergessen.
Aber da sieht man nochmal ganz schön diese Fahnenstange, die jetzt doch komplett wieder vernichtet worden ist. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich uns schon lange bewegen, im quasi Niemandsland. Aber wie gesagt, 200 sehen wir noch und 800 ist dann auch da oben an der Kante.
Ich bin gespannt. Wir müssen anbauen hier. Genau, jetzt Volkswagen. Bilanz vorgelegt diese Woche, Gewinneinbruch, Vorstand verzichtet auf Gehalt.
Verdient er immer noch genug. Ja. Also es ist nicht so, dass er...
Ein paar Jahre. Aber es wird ein günstiges Elektroauto geben für 20.000 roundabout ab
2027.
Ja, es dauert noch ein bisschen.
Ja, muss aber auch. Volkswagen ist es nicht so, dass man jetzt da irgendwie der Vorreiter ist, sondern man hinkt kräftig hinterher und muss jetzt da ordentlich aufholen. Klar, die Aktie hat sich jetzt erholt. Das ist auch, war auch durchaus, ja, ob es richtig oder falsch ist, weiß ich nicht. Aber sie ist natürlich extrem stark gefallen. Aber das Problem ist, schafft es Volkswagen wieder zu wachsen? Schafft es Volkswagen wieder die Margen hochzubekommen? Und das ist natürlich unheimlich schwer, wenn ich einen Markt verpasst habe, gerade in China, den Elektroautomarkt, und ich muss den irgendwie wieder einholen. Volkswagen hat ja alles versucht oder versucht alles, Kooperation mit Rivian, Kooperation mit Xiaopeng, um da wieder Fuß zu fassen. Klar, man kann jetzt im Moment sich noch über die quasi so durchhangeln mit Verbrennern. Das geht gerade in Europa noch sehr gut, weil Elektroautos hier einen ersten Marktanteil haben von ja, knapp 20%. In China, wie gesagt, über 50. Aber ewig geht das eben nicht gut. Und das kostet Geld, Investitionen. Und ja, die Frage ist tatsächlich, und hier sehen wir nochmal den Vergleich zu BYD. Volkswagen ja, ist in den letzten Jahren noch ein bisschen gewachsen, in diesem Jahr nicht mehr, in den nächsten Jahren eventuell, wobei ich das so ein bisschen anzweifle, dass Volkswagen wachsen wird. Ich glaube eher, ja, wenn man stagniert, wäre es schon gut, denn neue Marktanteile zu bekommen, während man in China kräftig verliert. Da muss man schon in anderen Ländern das ausgleichen, was relativ schwierig wird. Ja, und die Margen sind halt auch nicht besonders üppig. Also warum sollte eine Aktie steigen, wenn die Firma nicht wächst? Die Frage muss man sich immer stellen. Und ich habe ja lieber Firmen, die wachsen, die von mir aus auch ein bisschen teurer sind, als Firmen, die stagnieren oder sogar schrumpfen. Die können dann auch so günstig sein. Da ist dann das KGV fast schon wertlos, wenn ich kein Wachstum habe.
Dann kommen wir noch zu so einem Unternehmen, wo du wahrscheinlich dann ähnlich einschätzt, weil auch hier geht es in die entgegengesetzte Richtung.
Ja, ist ähnlich, ähnliche Zahlen, auch 30% Gewinneinbruch. Auch Riesenprobleme in China. Es ist fast sogar noch ein bisschen schlimmer, weil Porsche, ja, elektrisch hat man den Taycan, das Auto ist aber arg in die Jahre gekommen, ist immer noch extrem teuer. Die Verkaufszahlen sind sehr schlecht geworden. Und was kommt jetzt als nächstes elektrisch? Da ist man auch relativ schwach aufgestellt. Klar, es gibt nicht nur Elektroautos, aber die Margen sind zurückgekommen, der Ausblick ist schwach. Wo soll das Wachstum herkommen? Ich habe da meine Zweifel. Und hier sieht man es nochmal, das sind die Absatzzahlen weltweit der letzten Jahre. Gut, stagnieren auch. Und die chinesischen Zahlen gehen seit mittlerweile das vierte Jahr in Folge zurück, das dritte Jahr in Folge, 22, 23, 24. Da hat man mal knapp 100.000 Autos verkauft, jetzt waren es, glaube ich, noch 60.000. Also das ist schon dramatisch. Und China hatte mal 30% der Verkaufszahlen bei Porsche ausgemacht, jetzt ist es deutlich weniger geworden. Gut, die gute Nachricht ist, die Zahlen sind jetzt so klein geworden, da kann nicht mehr viel schrumpfen, aber es ist schon, der chinesische Markt ist der größte Automarkt der Welt. Und wenn ich da nicht genug verkaufe, dann wird es schwierig.
Willst du da noch ein Wort zur Aktie verlieren?
Ja, sieht nicht gut aus. Ich finde Porsche immer noch ambitioniert bewertet, auch nach dem Kursrückgang. Insoweit würde ich mich da nicht aufhalten wollen. Also zumindest nicht in der Aktie. Im Auto schon.
Okay. Gruß. Dann schon mal auf Nvidia. Haben wir vorhin gesehen bei den Magnificent
Seven? Also nicht im Taycan, aber im 911 zum Beispiel.
Okay. Unter den Magnificent Seven war das der zweitgrößte Verlierer in diesem Jahr nach Tesla. 20%, glaube ich, haben sie abgegeben.
Ist eigentlich unglaublich, dass Nvidia in einer Verliererliste auftaucht.
Total, nach den letzten zwei Jahren, also den vergangenen zwei Jahren.
Ja, ich habe da keine Erklärung für. Also die Zahlen waren gut. Wie gesagt, es war jetzt nicht der Big Hit, also aber sie waren besser als erwartet, deutlich besser als erwartet. Am Ausblick gibt es auch nichts zu mäkeln. Einfach irgendwie ist die Luft raus. Die Anleger haben sich jetzt nicht in Scharen verabschiedet, aber wie der Kurs zeigt, ist das Interesse doch spürbar zurückgegangen. Klar, das ganze Marktumfeld ist schwach, aber also fundamental steht Nvidia genauso gut da wie, oder sogar noch besser wie vor ein paar Monaten. Aber der Kurs ist eben zurückgekommen. Jetzt ist die große Frage, wie geht es noch runter? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die 100 nochmal unterschreiten. Das ist ganz oft so, dass solche Marken gerne nochmal getestet werden oder dass es dann mal runtergeht. Vielleicht gibt es da sogar nochmal einen kleinen Sell-off. Aber spätestens da, aber auch bei 108, bin ich definitiv eher auf der Kaufseite, weil es hat sich tatsächlich am Geschäftsmodell logischerweise nichts geändert, an den Aussichten nicht. Der ganze KI-Sektor ist relativ stark unter Druck gekommen, also gerade die Werte auch aus der zweiten, dritten Reihe sind noch stärker gefallen als Nvidia. Aber auch nochmal, der KI-Boom wird uns begleiten noch viele Jahre. Und wir sind da gerade mal erst da, wo der Internet-Boom vielleicht 1997 war. Also wir haben die ersten zwei, drei Jahre hinter uns, aber es kommen jetzt noch zwei, drei Jahre, wo das Wachstum noch extremer sein wird.
Aber dann ist es vielleicht die Angst vor der Konkurrenz aus China oder sonst woher.
Aber DeepSeek, diese ganze Geschichte, dass man jetzt dann mit so ein paar einzelnen Chips, stimmt ja auch alles irgendwo nicht. Und dann ist ja die nächste Frage, welcher US- oder europäische Konzern würde auf KI aus China setzen? Also da gibt es viele Fragezeichen. Es ist ganz komisch, während lange Zeit immer nur die positiven Sachen gesehen worden sind, fokussiert man sich jetzt irgendwie nur noch auf negative Dinge. Es ist wir haben so ein Schwarz-Weiß-Denken an der Börse und das trifft Nvidia auch. Und ich bin mal gespannt, wann wieder weiß gedacht wird.
Wenn die Stimmung auch wieder sich dreht. Das haben wir ja gesehen am Anfang. Wenn das Sentiment so negativ ist, dann fokussieren sich halt auch die Medien in ihrer Berichterstattung auf das Negative.
Nvidia, wenn die nochmal unter 100 gehen, dann ist auch hier die Stimmung so im Eimer, dass dann das alles vom Tisch ist.
Dann schauen wir jetzt nochmal nach China. Baidu hast uns noch mitgebracht. Gibt es da spannende Neuigkeiten?
Ja, es gibt tatsächlich Neuigkeiten. Man hat eine Anleihe ausgegeben für im Gegenwert von rund 2 Milliarden Dollar, um tatsächlich gerade den Bereich Robotik voranzutreiben. Baidu ist ja eigentlich die chinesische Google, aber auch extrem, also ähnlich auch wie Google, sogar noch stärker im Bereich KI unterwegs. Man hat dazu noch die Robotaxis, die schon auf den Straßen fahren. Apollo heißt die Tochter von Baidu. Also quasi ein, wenn man so will, finde ich, ja, so der chinesische KI-Vorzeigekonzern. Das Problem ist nur, dass das Kerngeschäft ja nicht großartig wächst oder besser gesagt gar nicht mehr wächst, nämlich das Anzeigengeschäft bei der Suchmaschine. Aber trotzdem, jetzt gerade auch mit diesen neuen 2 Milliarden hat man natürlich nochmal richtig Power in der Hand oder Geld in der Hand, um KI weiter auszubauen. Und man ist da ohnehin schon vorne dran. Die Aktie ist gerade im Vergleich auch zu Alibaba, das ist ja so ein bisschen jetzt der KI-Wert aus China geworden, extrem zurückgeblieben. Und ich glaube, zu Unrecht, die Bewertung ist sehr attraktiv. KGV ist bei zwischen 8 und 9 irgendwas. Also das ist schon eine spannende Geschichte. Und ich glaube, dass es hier irgendwann auch mal so einen Riesenschlag nach oben geben wird. Wir haben den Langfristchart jetzt nicht dabei, aber ich glaube, auch Baidu war schon mal bei 300 Dollar. Und jetzt sind wir bei unter 100.
Zu guter Letzt schauen wir noch auf Robinhood. Eigentlich sind ja so volatile Zeiten an den Märkten gut für Börsenplatzbetreiber oder für solche Apps, Dienste wie Robinhood. Da sieht es ganz anders aus. Es kam jetzt auch, glaube ich, nochmal so eine Klage, beziehungsweise man muss...
Das war, glaube ich, 30 Millionen Strafe, die man... Also 30 Millionen sind jetzt für einen Milliardenkonzern jetzt nicht ein Grund, dass die Aktie abstürzt. Wobei, das ist schon ein Absturz. Ich meine, wir waren bei fast 70, sind jetzt bei 6, also fast halbiert. Aber auch hier, wir haben jetzt gerade mal den Kursgewinn seit Jahresanfang wieder abgegeben. Ist natürlich dramatisch, gerade für diejenigen, die vielleicht gerade im Hoch eingestiegen sind. Aber wie du schon sagst, natürlich sind Bewegungen an der Börse gut. Schöner ist natürlich, wenn es raufgeht. Aber bei Robinhood ist es auch so ein bisschen so, dass die Aktie auch vom Bitcoin abhängt. Der Bitcoin ist gefallen, dass dann diese Ausschläge ein bisschen zu stark geworden sind, gerade jetzt der nach unten. Und das sehe ich eigentlich als ganz, ganz gute Chance an, denn Robinhood verdient ja an drei Märkten, Aktien, Krypto. Und dann noch Optionen, was so ziemlich der größte Gewinnbringer ist. Und der Handel ist da, die Privatanleger sind da, es wird auch weiter getradet. Und soweit eine ganz gute Chance, jetzt diesen Kursrücksetzer eventuell mal zu nutzen, um dann mal ein Bein anzustellen. Denn Robinhood ist auch Wachstumskurs, man will jetzt auch nach Asien. Man hat noch viele Märkte, die man angehen kann. Und ja, das Geschäftsmodell ist erwiesen erfolgreich und profitabel.
Also, dann war es das für heute. Wir werden die Märkte weiter beobachten, egal wie die Stimmung sich weiter gestalten wird.
Machen wir.
Im Positiven und Negativen. Danke für heute, für deine Einschätzungen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt.